Ja, liebe Jugendgruppe, danke für die Lieder. Die erinnern mich an etwas, an vergangene Zeiten, wo wir als Familie diese Lieder auch gesungen haben. Also das habt ihr bestimmt auch mir zuliebe gemacht. Ja? Das finde ich klasse. Dankeschön. Der Geist der Verzagtheit, liebe Zuhörer. Wisst ihr, jeder, der in London war, oder ist oder dahin fährt, sollte sich dort das Wachsfigurenkabinett mal angucken von Madame Tussaud. Das heißt, dort ist ein sogenanntes Museum, wo es über 300 Wachsfiguren aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Film und Sport gibt. Also Menschen, die in Deutschland oder in der ganzen Welt irgendetwas erreicht haben, bekannt sind, die werden dort ausgestellt. Hier haben wir zum Beispiel die Queen. Sieht täuschend ähnlich aus, nicht wahr? Ist also unglaublich aus Wachs, alles nicht echte Figuren, aus Wachs gegossen. Und wenn man dort durch dieses Museum geht, braucht man ziemlich lange, bis man da durchkommt. Wisst ihr, und ein junger Mann, der ist mit seinem Rucksack unterwegs, fast den halben Tag durch dieses Museum. Und dann wird man schon mal müde. Und er sucht eine Gelegenheit, sich hinzusetzen, vielleicht ein bisschen auszuruhen. In der Regel gibt es dort keine Bänke. Und da war aber eine Bank frei, weil dort eine Figur in Reparatur war. Die sollte normalerweise drauf sitzen. Und er dachte, Mensch, diese Bank nehme ich einfach und setze sich drauf. Und wie es kommen muss, er schläft ein. Als er aufwacht, macht er nicht direkt die Augen auf. Er hört nur Stimmen. Über ihn eine englische Frauengruppe versammelt. Alle mit ihrem Reiseführer in der Hand und suchen nach dieser Person. Und irgendwie finden sie diese Person nicht in ihrem Reiseführer. Und sie unterhalten sich ganz eifrig und er hört, wie eine Frau sagt, ja, aber das ist auch komisch, diese Figur ist irgendwie anders, diese Figur ist gar nicht echt. Die ist ehrlich, gar nicht echt. Die anderen, guckt sie mal an, wie täuschend ähnlich die sind, aber diese Figur. Und eine andere Frau meint, bestimmt eine Arbeit eines Lehrlings. In dem Moment reichte es ihm. Er macht die Augen auf, steht auf. Und jetzt könnt ihr vorstellen, was dann passiert. Die Frauengruppe flattert wie ein Hühnerhaufen auseinander, rennt durch das ganze Museum. Es ist vordergründig, liebe Zuhörer, nicht immer sofort erkennbar, was echt ist und was irgendwie unecht ist. Das ist auch unter uns nicht vordergründig erkennbar, wer eine echte Beziehung zu Jesus hat und wer keine echte Beziehung zu Jesus hat. Wisst ihr, ich muss sagen, ich möchte in den Abend heute nicht nur über Verzagtheit reden, sondern ich möchte auch über Leidenschaft reden. Weil wir haben diese zwei Eckpunkte heute Abend. Entweder ist meine Beziehung zu Gott leidenschaftlich oder sie ist verzagt oder sie ist irgendwo in dieser Mitte. Es gibt nur diese zwei Eckpunkte. Das ist für mich sehr wichtig festzustellen, wie ist meine persönliche Beziehung zu Gott? Wie ist meine persönliche Beziehung zu Jesus? Ist sie von der Leidenschaft, von der Liebe getragen oder ist sie mehr von der Verzagtheit getragen? Wisst ihr, vielleicht noch etwas, vielleicht auch diese Frage, ist dieses Glas für dich halb voll oder halb leer? Wie ist deine Einstellung zum Leben? Das ist sehr wichtig vielleicht. Wisst ihr, ich als Mensch, ich persönlich bin selbst als kleiner Junge sehr furchtsam gewesen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr viel Angst hat, eigentlich so auch hier vorne zu stehen. Dass Gott das so geführt hat, ist für mich auch ein großes Wunder. Ich bin in diesem Jahr vor einem Monat 50 geworden, wisst ihr, und im Russischen heißt es, glaube ich, Pidisyatnik, glaube ich. Ja? Willi sollte mir immer ein Zeichen geben, wenn es falsch ist. Ich kriege kein Zeichen, also es ist richtig. Ich bin 50 geworden und man sagt, im Jüdischen gibt es so ein Sprichwort, wenn man 50 geworden ist, darf man sich mit dem Namen Abraham schmücken. Also man ist dann irgendwie weise und ist irgendwie ja, von seiner Weisheit am Zenit angekommen. Das fühle ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Und dennoch, wer 50 ist, könnte durchaus sich wiederholen, könnte auch was vergessen, könnte es vielleicht auch nochmal, also wenn ich heute Abend Beispiele erzähle, die ihr schon kennt, dann wisst ihr, ich tue das, weil ich das darf, weil ich über 50 bin. Wisst ihr, Ich bin als Person eigentlich sehr, sehr ängstlich gewesen. Ich habe sehr selten in der Schule geschwänzt, weil ich hatte viel zu viel Angst davor, dass meine Eltern nachher einen Brief kriegen. Andere Jungs haben das gemacht. Ich war sehr furchtsam. Ich hatte viel mit Menschenfurcht zu kämpfen. Kennt ihr das? Menschenfurcht, Angst, was die Menschen denken werden, Angst vor Menschen, was sie so sagen werden. Wir reden genau hier über diese verschiedenen Dinge, Leidenschaft oder Verzagtheit. Und wisst ihr, eins der wichtigsten Teile, die ich persönlich erlebt habe in meinem Leben, ist Befreiung vor Menschenfurcht. Und Gott hat das in meinem Leben aus unterschiedlichen Art und Weise gemacht. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich befreit hat vor der Angst vor Menschen. Was werden Menschen denken, was werden Menschen sagen? Wisst ihr, als ich anfing zu predigen mit 17, 18 in der Gemeinde, dann hatte ich einen Mentor, einen alten Bruder. Und ich muss sagen, ich bewundere diesen Bruder bis heute. Er predigte für mich in unserer Gemeinde am besten. Ich hielt mich so ein bisschen an ihn und habe mit ihm geredet viele Stunden und er hat mir Ratschläge gegeben. Und einer der wichtigsten Ratschläge war, er sagte, Peter, wenn du wirst predigen, werden drei Leute in der Gemeinde dir lehren, wie man predigen soll. Und ich verstand das nicht ganz genau. Und er sagte, Peter, weißt du, in unserer Gemeinde, damals in Siegburg, gibt es drei Weisen. Die kommen nicht aus Morgenland, sondern die kommen aus Russland. Die saßen immer in der zweiten Reihe. Drei ältere Brüder. Die waren sehr impulsiv. Die ganze Gemeinde schaute den Prediger über diese drei Brüder an. Der Prediger schaute die Gemeinde über diese drei Brüder an. Und er sagt, die werden dich lehren, wie man predigen soll. Und ich sage, gib dir einen Ratschlag. Überprüf dich vor Gott, ob du das, was du sagen willst, wirklich sagen möchtest. Und wenn du das vertreten kannst, dann musst du das tun, egal was dort passiert. Ich habe es nicht verstanden am Anfang. Ich muss euch ehrlich sagen, am Anfang, wo ich anfing zu predigen, habe ich das sehr schnell kapiert, worum es ging. Wenn diese drei Brüder dich unentwegt angeguckt haben, dann wusstest du, wow, du bist genau richtig und es ist einfach alles gut, was du sagst, das ist irgendwie der richtige Weg. Wenn sie dann sogar nicht nur dich anschauten, sondern sogar so machten, dann wusstest du, du wirst Gemeindeleiter. Wenn sie aber irrtümlicherweise nach unten sehen sollten, Peter, dann bist du auf dem falschen Weg. Dann ist dein Weg irgendwie, deine Predigt, deine Gedanken sind nicht klar, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Das Schlimmste wäre, wenn sie nicht nur nach unten schauten, sondern so machten. Das haben sie auch gemacht. Dann konntest du dich von der Gemeinde abmelden eigentlich. Das Interessante ist, Gott hat mich gelehrt. Was möchte er von mir? Je mehr, und dieser Bruder sagte zu mir, je mehr du Leidenschaft für Gott empfindest, je mehr Liebe Gottes du in deinem Herzen hast, desto weniger Menschenfurcht wird dort Platz haben. Und je weniger das ist, desto mehr wirst du mit der Menschenfurcht kämpfen. Dieser Gedanke hat mich sehr, sehr lange begleitet und Gott hat mich sehr viele Lektionen, was das angeht, gelehrt, auf ihn zu schauen und nicht auf Menschen. Ein Erlebnis werde ich nicht vergessen, das würde ich auch noch mitteilen. Und zwar, wir wohnten erst in einer Wohnung und das war sehr eng dort, als unsere ersten drei Kinder da waren. Und dann musste ich mich bei der Predigt immer ein bisschen laut vorbereiten. Ich musste einmal laut vorsprechen. Ich weiß, morgens, es war im Winter, es war noch ziemlich dunkel draußen und ich fand in unserer kleinen Wohnung keinen Platz, wo ich mich vorbereiten konnte, weil an diesem Sonntag sollte ich predigen in der Gemeinde. Und ich sagte zu meiner Frau, weißt du was, ich nehme einfach die Bibel, ziehe schon meinen Sakko an und ich gehe mal schon bei uns aufs Feld und werde dort mal laut vorpredigen. Bei uns aufs Feld, wo keiner ist, ist noch ein bisschen dunkel, düster. Und so habe ich meine Bibel genommen und bin dann marschiert aufs Feld bei uns in die Wiesen, habe mich da hingestellt. Wenn Leute mit dem Handy das gefilmt hätte, wäre das YouTube-reif gewesen, glaube ich. Mit Sakko irgendwo aufs Feld morgens stehe ich da und predige laut, einfach der Natur, meine Predigt. Kennt ihr das Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man wird beobachtet? Genau das hatte ich dann plötzlich. Irgendjemand schaut mich an. Ich wusste nicht, wer und wie. Ich habe mich einfach mal so umgedreht. Und ich muss euch alle sagen, da standen plötzlich 20 Kühe in Reih und Glied an einem Zaun, die Hälse über dem Zaun und waren gespannt, was der Prediger zu sagen hat. Ich war erst mal sehr erschrocken, weil ich sie nicht gesehen habe. Sie hatten geschlafen vorher. Und dann dachte ich, Spörtchen hat den Wellen und den Wind und den Bäumen gepredigt, warum nicht auch den Kühen? Also bin ich zu ihm gegangen in meine Bibel und habe ihn gepredigt. Ich muss euch ehrlich sagen, es war sehr gewöhnungsbedürftig. Es war sehr schwierig, den Kühen zu predigen. Denn da sich auf Gott zu konzentrieren, ist einfach sehr, sehr schwer gewesen. Nur sie schauten mich mit der Zeit sehr, sehr komisch an. Sie verstanden überhaupt nichts. Und nach ist jede Kuh so nach und nach abgetaucht und hat sich wieder hingelegt, bis ich dann wieder alleine geblieben bin. Als ich 3 Stunden später in der Gemeinde an der Kanzel stand, liebe Geschwister, dann ist mir an einer bestimmten Stelle der Predigt plötzlich meine Kühe wieder eingefallen. Denn manche Geschwister haben genauso geguckt. Wisst ihr, es ist völlig egal, wer wie guckt, wer was macht. Ich war sehr sensibel, was diese Dinge angeht. Gott hat mich befreit davon. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin Gott so dankbar dafür. Denn ich zittere jedes Mal, ich bin nicht der Typ, der Menschen herausfordert, ich bin auch nicht der Typ, der Menschen nach vorne ruft. Ich habe eigentlich Gott versprochen und gesagt, wenn ich irgendwann predigen werde, ich werde nie Menschen herausfordern. Oh, Gott hat andere Wege. Und wenn Gott dich dahin führt, wenn Gott dich leidenschaftlich macht, dann macht er dich gleich so, dass du keine Menschenfurcht mehr hast. Und wisst ihr, diese Leidenschaft ist so wichtig und wertvoll. Gott mag überhaupt leidenschaftliche Menschen. Übrigens, ich würde noch sagen, bist du leidenschaftlich in dem, was du tust? Ich meine nicht für Gott, sondern wie du dein Auto wäschst, wie du dein Geschirr spülst oder wie du deinen ganz normalen Alltag machst. Das ist nämlich für Gott auch sehr entscheidend. Wie leidenschaftlich bist du als Mensch? Wisst ihr, ich zeige euch mal ein Bild. Dieser Mann macht ein Foto, nur ein Foto. Wer für so nur ein Foto so eine Verrenkung macht, finde ich, ist irgendwie leidenschaftlich oder vielleicht verrückt, ich weiß es nicht. Jedenfalls für ein Foto so eine Verrenkung zu machen. Übrigens, Gott ist irgendwie, habt ihr gewusst, dass du schon oft von Gott geprüft wurdest, wie leidenschaftlich du bist? Gott sagt, mir ist deine tagtägliche Leidenschaft, mit der du deinen Alltag bewältigst, sehr wichtig. Es gibt ein Beispiel in der Bibel dafür. Und zwar bei Gideon in Richter 7, 5 bis 7, da haben wir eine interessante Geschichte, dass Gott zu Gideon sagt, sammel mal alle wehrfähigen Männer zusammen, damit ich einen Kampf gegen ein anderes Volk, was uns angreifen will, führen soll. Und wisst ihr, es kommen 32.000 Mann zusammen. Und dann lässt Gott dem Gideon eine Vermeldung machen, die jedem Pastor die Furcht in den Knien treibt. Alle, die verzagt sind, alle, die Angst haben, sollen nach Hause gehen. Oh, wir sagen ja, ihr bleibt hier, bleibt hier. Ihr müsst euch vorstellen, 2/3 gehen, 22.000 gehen, weil sie verzagt sind, weil sie Angst haben. Und Gott schaut sich diese 10.000 an und sagt eigentlich noch viel zu viel. Und das Zweite, was er tun macht, ist es sehr interessant, das merkt niemand. Und glaub mir, Gott hat schon deine Leidenschaft oft geprüft, wo du gar nicht gemerkt hast, dass er geprüft hat. Denn diese 10.000 Mann werden geprüft, ohne dass sie was merken. Gott sagt, lass sie an einem Bach nieder. Lass sie an einem Bach nieder. Und er sagt, die Art und Weise, wie sie trinken, wenn sie durstig sind, sollst du sie einteilen. Interessant, er sagt, die, die zum Wasser gehen und das Wasser mit Händen schöpfen, und Angst haben, sich nass zu machen oder schmutzig zu machen, die tue auf der einen Seite. Und die, Gott sagt, die lecken wie ein Hund, steht wörtlich in der Bibel. Die tue auf der anderen Seite. Und so kommt eine Rechnung von 9.700 und 300. Die, die leidenschaftlich lecken wie ein Hund, die möchte Gott gebrauchen. Das sind die 300, mit denen er einen ganzen Kampf gewinnt. Liebe Zuhörer, hat mich irgendwie stutzig gemacht. Gott möchte, dass ich leidenschaftlich bin. Und lass mich etwas sagen, je mehr Leidenschaft in dein Herz, in dein Leben hineinkommt, je mehr Liebe Gottes, je mehr du begeistert bist für Gott, desto weniger Verzagtheit hat dort Platz. Gerade die Leidenschaft erkennen wir besonders bei Dirigenten, liebe Zuhörer. Bei Dirigenten sind für mich immer so ein Beispiel, da kann man sehen, wie sie leidenschaftlich sind. Erwin, du weißt es sicherlich, als wir Ende der 70er Jahre hier nach Deutschland kamen, gab es sehr viele große Feste, Riesensängerfeste. Wow, das war für mich als kleiner Junge immer beeindruckend. Und dann gab es dort einen Dirigenten, der war für mich wie ein Torero. Und der hatte die Haare so nach hinten. Und wenn der rannte von einer Seite der Bühne bis zur anderen, ein Riesenchor. Und er donnerte und dröhnte in sich und dirigierte. Das war schon mächtig. Wisst ihr, ich habe solche erlebt. Ich habe auch andere Dirigenten erlebt. Ich habe wörtlich solche Dirigenten erlebt, die mit einem Finger den Chor dirigiert haben. Und ich sage euch ehrlich, die haben auch gesungen, wirklich. Da kamen Stimmen raus, sie haben den Chor zum Singen gebracht mit einem Finger. Einen Dirigenten werde ich in meinem Leben nie vergessen. Das war unser Jugendleiter in der Siegburg, wo ich in der Gemeinde war. Und wisst ihr, dieser alte Mann, der war so leidenschaftlich, den haben wir geliebt, heiß und innig. Aber der hatte eine Art zu dirigieren, die war einmalig. Viele Leute aus Russland, die dort Dirigenten gelernt haben, die haben das so gelernt, mit einer Hand zu dirigieren. Und dieser Bruder hat auch mit einer Hand dirigiert. Der hat ja eine Hand immer hinten gehabt, so leicht nach vorne gebeugt. Und mit der anderen Hand hat er immer, so hat er dirigiert. So stand er von uns und hat immer so dirigiert. Sein Schluss, der war immer so. Wir haben jahrelang gesungen und dann eines Tages sagt mein Freund zu mir, Peter, da ist was. Er sagt, dieser Bruder sammelt Häufchen. Er nimmt hier und tut dahin. Den ganzes Lied über nimmt er hier und tut dahin. Und am Schluss, da packt er das Ganze und gibt uns das in die... Danach konnten wir nicht mehr singen, das war nicht mehr möglich. Aber trotzdem, leidenschaftliche Menschen sind schon etwas Besonderes für mich. Sie sind manchmal komisch anzuschauen von der Seite und doch liebt Gott leidenschaftliche Menschen. Gott liebt leidenschaftliche Menschen. Und ich möchte eigentlich heute Abend dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, deine Beziehung zu Jesus zu erneuern, neu anzufangen. Wenn du spürst, dass da so eine Verzagtheit sich breit gemacht hat, dass da irgendwie so ein Nebel in diese Beziehung reingekommen ist. Dieser Satz, der geht mir nicht aus dem Sinn. Den habe ich mir irgendwie fest in mein Gehirn geschrieben. Und zwar heißt es dort, fang nie an aufzuhören. Fang nie an aufzuhören. Und das andere wiederum, höre nie auf anzufangen. Fang nie an aufzuhören und hör nie auf anzufangen. Hör nie auf anzufangen. Keine Situation für uns als Christen kann so schwierig sein, dass es nicht lohnt, wieder neu zu beginnen. Und ein passendes Bild, das habe ich auch schon mal gezeigt hier, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das ist dieser Frosch, der im Schnabel dieses Storches ist. Seine Situation ist ziemlich schwierig. Er ist schon unterwegs in seinem Magen, aber er hat einen Punkt, den er schnappt ihm noch und hält ihm den Hals zu. Er muss doch da durch. Also das halt, seine Situation, finde ich, ist gar nicht so schwierig. Er kommt auf jeden Fall raus, egal wie. Das ist sehr wichtig in unserem Leben festzustellen, die Situationen sind nicht so schlimm, wie sie eigentlich scheinen, wie uns der Teufel das manchmal ausmalt. Und er bringt mich oft in eine Situation, wo ich denke, jetzt ist das aus, es funktioniert nichts mehr. Ich möchte diese Bibelstelle, die auch in der Einleitung schon gekommen ist, euch kurz vorstellen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wisst ihr, diese Worte schreibt Paulus an den jungen Timotheus. Er war noch ein junger Mann, doch anscheinend schon einer der besten Mitarbeiter, den Apostel Paulus hatte. An die Gemeinde in Philippi schreibt er, dass Timotheus wie ein Kind den Vater mit ihm das Evangelium gedient hat. Als er den 2. Timotheus schreibt, ist sein geistlicher Sohn allein in Ephesus und er scheint entmutigt zu sein. Paulus erwähnt die Tränen von Timotheus und fordert ihn zu einem mutigen Zeugnis, zum Festhalten am Glauben und zum Starksein auf. Anscheinend war dieser junge Mann einfach müde geworden. Er war müde geworden und Paulus sagt, ich schaue dein Leben an und ich denke, wenn ich dich so anschaue, Gott hat dir den Geist der Verzagtheit gegeben. Liebe Geschwister, das hat mich sehr berührt. Ich komme durch sehr viele Gemeinden in letzter Zeit. Und ich schaue die Christen an und ich habe den Eindruck, Gott hat uns nicht den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben, sondern den Geist der Verzagtheit. Und das ist hier anders. Und jeder kennt das, aber dieses Aufbäumen, sich dagegen zu sagen, Gott, ich will mich heute erneuern lassen von dir, ist so schwierig. Man gibt allen möglichen Leuten diese Schuld. Ach, das sind die, die an der Leitung sind, das sind die Menschen, die dort etwas getan haben, das sind die und die jenen, liebe Zuhörer. Man kommt so selten auf die Idee, dass ich den Geist der Verzagtheit habe, dass meine Beziehung zu Jesus einfach nicht mehr so leidenschaftlich ist. Und Apostel Paulus sagt, ich habe den Eindruck, Timotheus, bei dir, dass du den Geist der Verzagtheit bekommen hast von Gott. Und er sagt, das ist nicht wahr. Wir haben nicht den Geist der Verzagtheit bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Schauen wir uns kurz das an, den Geist der Verzagtheit. Der Geist der Verzagtheit sieht die Probleme des Lebens und der Menschen und resigniert. Daran können wir auch nichts ändern. Der Geist der Verzagtheit lässt den Kopf hängen. Der Geist der Verzagtheit führt Menschen dazu, nur noch an sich selber zu denken, sich ins Private zurückzuziehen und zu sagen, Hauptsache, mir geht es gut. Der Geist der Verzagtheit lässt die gewähren, die aus der Not anderer Menschen ihren Vorteil ziehen. Der Geist der Verzagtheit drückt sich vor der Verantwortung. Der Geist der Verzagtheit stellt sich nicht den Herausforderungen der Zukunft. Der Geist der Verzagtheit sagt, ich bin klein, ich bin unwichtig, mich sieht keiner, mich hört keiner, ich habe nichts zu sagen, ich kann nichts, ich darf nichts, ich will nichts. Der Geist der Verzagtheit ist mächtig. Der Geist der Verzagtheit hat ein großes Mundwerk. Der Geist der Verzagtheit hört gar nicht auf zu zaudern und zu zagen. Er schwingt die Reden auf der Straße. Er hat die Lufthoheit über die Hauskreise. Er nistet sich in den Gemeinden ein. Der Geist der Verzagtheit betrübt die Seelen. Er vergiftet die Herzen. Er sät Missgunst. Der Geist der Verzagtheit ist geläufig, er ist einleuchtend, er ist ein guter Freund derer, die das Selbstvertrauen verloren haben, er ist ein treuer Begleiter derer, die kein Gottvertrauen mehr haben. Und liebe Zuhörer, der Geist der Verzagtheit nistet sich in einen besonderen Kreisen ein und Gott spricht darüber. Er spricht auch über das sogenannte Murren. Und wisst ihr, dieser Geist der Verzagtheit in 5. Mose erinnert Gott daran und sagt, sein Volk, er sagt durch Mose, schau, pass auf eine Situation, auf eine Sache auf, und zwar über das Murren in den Zelten. Bei den 12 Kundschaftern war das auch erwähnt, dieses Murren in den Zelten. In Psalm 106, Vers 25 steht, sie murrten in ihren Zelten und gehorchten der Stimme des Herrn nicht. Und das Interessante ist, dieser Geist der Verzagtheit führt uns eigentlich geradeweg von Gott weg. Es führt uns einfach geradeweg von Gott weg sozusagen. Wisst ihr, die Bibel sagt, es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Wisst ihr, in der Bibel steht, prüfet alles. Und was sollen wir behalten? Das Gute. Und was behalten wir meistens? Das Schlechte. Unser Herz zieht uns geradeweg in die Verzagtheit. Wenn wir dem Geist Gottes nicht Raum geben, wenn wir uns nicht immer wieder dagegen sperren und sagen, Gott, ich möchte diesen Geist der Verzagtheit nicht haben, werden wir geradewegs in die Verzagtheit geführt. Paulus sagt, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Lernen bedeutet, immer wieder und immer wieder diesen Prozess zu machen. Ich habe gelernt. Wisst ihr, Verzagtheit ist nicht vordergründig erkennbar. Sie zeigt ihr wahres Gesicht in Problemen und Schwierigkeiten. Sie reagiert oft überfallartig. Nehmen wir ein paar Beispiele. Jeremia. Jeremia sagt zu Gott folgende Worte. Mag man kaum glauben, nicht wahr? Ja, du Gott bist für mich wie ein trügerischer Bach, wie Wasser, die nicht zuverlässig sind. Das sagt ein Prophet von Gott, der ihn beauftragt hat. Jeremia hatte einen Auftrag. Er musste Gerichte und Gerichte und Gerichte und Gerichte verkündigen. Nur ein Auftrag, wenn ich dagegen schaue, was für eine Botschaft ich habe, die gute Botschaft zu verkündigen. Jeremia musste nur Gerichte verkündigen. Er zerbricht an dieser Botschaft. Und er sagt zu Gott, Du bist für mich wie ein trügerischer Bach. Er sagt sogar, schau einen Augenblick von mir weg. Er war ganz in der Verzagtheit gelandet. Ein Prophet. Jona, er verkündigt das Wort, natürlich nach Startschwierigkeiten. Erst will er nicht und dann muss er doch diese Botschaft verkündigen. Und dann ist er erstmal ziemlich enttäuscht, dass Gott das Gebet oder das Gebet des Volkes, diese Buße, plötzlich seine Meinung ändert. Und dann heißt es, dass plötzlich die Sonne auftauchte und diese Staude, wo er Schatten gespendet hatte, verdorrte. Und wisst ihr, überfallartig heißt es in der Bibel, und Jona war so wütend, so sauer, dass er am Leben verzagte. Er sagte, ich will jetzt sterben. Merkt ihr, was die Verzagtheit für eine Wirkung hat? Die kann dich überfallartig überfallen, sodass du von jetzt auf gleich plötzlich überhaupt keinen Mut zum Leben hast. Paulus hat das erlebt. Er schreibt darüber in 2. Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über unser Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzagten. Paulus schreibt darüber, er sagt, wir wollten nicht mehr leben. Wenn die Schwierigkeiten nicht aufhören, wenn wir regelrecht überfallen werden von denen, dann ist die Verzagtheit ganz in der Nähe. Sie versucht uns genau in diesen Schwierigkeiten zu packen und zu überfallen. Elia ist ein großes Beispiel dafür, in 1. Könige 19, wie er für Gott gelebt hat, wie er den großen Sieg für Gott errungen hat. Und dann sagt diese Königin einfach, sie wird ihn jetzt töten. Und was tut er? Er rennt um sein Leben und er hat Angst, dass er jetzt stirbt und er hat alles vergessen. Er landet in der absoluten Verzagtheit. Liebe Geschwister, die 12 Kundschafter, die in das Land Kanaan auszogen, das Land Kanaan auszukundschaften, wisst ihr, was sie, als sie zurückkommen, was die Bibel sagt? Und das hat mich sehr erstaunt oder hat mich sehr verwundert. Die Bibel sagt, als sie zurückkamen, hatten sie keine guten Nachrichten. Und es heißt in der Bibel, sie brachten über das Land ein böses Gerücht, dass es dort Bewohner gibt, die Menschen fressen. Wisst ihr, was das heißt? Sie waren verzagt. Sie waren verzagt in diesem, sie haben etwas gesehen und sagten, wir schaffen das nicht. Und was bringt diese Verzagtheit mit, was macht diese Verzagtheit mit ihnen? Sie gehen und bringen böse Gerüchte. Liebe Zuhörer, wisst ihr, wie Lügen, wie böse Gerüchte in die Gemeinde Jesu kommen? Wenn Menschen verzagt sind. Wenn Menschen verzagen, entstehen Gerüchte. Und die zerstören vieles im Leben einer Gemeinde, im Leben einer Familie, im Leben eines Menschen. Wisst ihr, und das Besondere, was da passiert, wenn ein Mensch in der Verzagtheit gerät, er verliert Jesus aus den Augen. Wir haben ein paar Beispiele. Maria am Grab Jesu. Sie kannte Jesus so gut. Jesus hatte sie von einem bösen Geist befreit. Jesus hatte sie alles vergeben. Jesus hatte ihr einen neuen Anfang geschenkt. Und jetzt ist sie in so einer Schwierigkeit, wo sie eigentlich zum Grab geht, um Jesus nochmal irgendwie zu balsamieren oder ihm noch die letzte Ehre zu erweisen. Und jetzt ist das Grab leer. Und jetzt heißt es, dass sie so verwirrt war, dass sie so durcheinander war, so in diesem Stress, dass sie Jesus nicht mehr erkannte. Jesus stand dort und sie erkannte ihn nicht, dachte, das wäre der Gärtner gewesen. Liebe Zuhörer, Verzagtheit führt uns, dass wir Jesus nicht mehr erkennen. Wir können nicht mehr erkennen, dass Jesus der ist, der in bestimmten Situationen zu uns redet. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Emmaus-Jünger. Sie sind zu verzagt. Sie machen sich auf den Weg weg von Jerusalem nach Emmaus. Und Jesus begegnet ihnen und geht mit ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Er redet zu ihnen und sie erkennen ihn nicht. Sprach mit einem verzagten jungen Mann und er sagte, weißt du was, Peter? Gott redet nicht mehr zu mir. Oh, doch, sage ich, er redet gerade jetzt zu dir. Du merkst es nicht. Weißt du was, verzagte Menschen hören das Reden Gottes nicht mehr. Aber er redet. Elisa und sein Mitarbeiter, das ist für mich auch ein besonders markantes Beispiel. Wisst ihr, was da passiert? In 2. Könige 6, da ist Elisa und sein Mitarbeiter, sie stehen eines Morgens auf in ihrem Haus und da lesen wir in dem Vers 15, und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Das heißt, als sie plötzlich aufstehen und aus dem Haus gehen, und dieser Diener schaut sich draußen an und er sieht ein mächtiges Heer, bewaffnet bis auf die Zähne, und sie wollten sie einfach als kalt machen. Sie wollten sie umbringen. Und dieser Diener, der hat solche Angst, er gerät in so eine Verzagtheit. Schaut mal, was Elia ihm sagt. Im Vers 17. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Wenn wir in der Verzagtheit landen, verlieren wir die Wahrnehmung Gottes. Wir verlieren die Wahrnehmung, dass Jesus als Gott da ist. Und wisst ihr, wir sollten füreinander beten. Denn Elisa betet hier für seinen Diener, der diesen Blick nicht mehr hatte. Der war voller Furcht. Und das sehe ich so oft in Gemeinden, dass viele Menschen so Angst haben vor der Zukunft oder vor den ganzen Dingen, die auf sie zukommen, persönlich oder was immer. Und so oft, wenn wir, deswegen laden wir einfach zum Schluss auch immer wieder ein, mit Menschen zu beten, einfach zu beten, dass die Augen sie geöffnet werden für Gottes Wirklichkeit. Elisa nimmt sich Zeit und er betet für seinen Diener und seine Augen werden auf und gehen auf und er sieht plötzlich Gottes Gegenwart, die dagegen steht. Wisst ihr, schaut euch mal diese Geschichte an in Markus 4, die Verse 35 bis 41. Da ist Jesus mit seinen Jüngern im Boot und irgendwie ist das so typisch für unser Leben. Sie sind gemeinsam unterwegs. Sie haben Jesus in ihrem Boot, er schläft dort seelenruhig und sie schiffern dann quasi durch dieses Meer. Und alles ist okay, alles ist wunderbar, sie tun in ihrer Arbeit wie immer, ihr Verhalten ist nicht anders wie sonst, eigentlich genauso wie wir. Man hat Jesus in seinem Boot, man geht zur Gemeinde, man macht seine Dienste hier und da und es ist irgendwie alles okay. Und plötzlich kommen Schwierigkeiten auf. Plötzlich entstehen Schwierigkeiten. Und was tun sie? Wecken sie Jesus? Und das ist interessant. Die Schwierigkeiten kommen und sie vergessen komplett, dass Jesus da ist. Jesus schläft in ihrem Boot und sie reagieren, als ob es ihn gar nicht gibt. Sie kämpfen gegen die Wellen wie die Wilden und machen ihre Arbeit und rufen und Stress hoch drei. Und erst als es absolut nicht mehr geht, wenn das Boot fast zum Kentern gekommen ist, da drehen sie sich um und fast vorwurfsvoll, Jesus, was tust du denn hier? Wir gehen unter. Oh, das ist doch gerade so in unserem Leben, oder? Da kann Jesus in unserem Boot sein, wie er will. Wenn die Stürme kommen, reagieren wir so, wie wir es gewohnt sind. Wir kämpfen gegen die Wellen, versuchen die Probleme im Griff zu kriegen. Und erst als es uns über den Rand läuft, das Wasser, dann schreien wir plötzlich, Jesus, ja, wo bist du denn? Wieso kommst du und hilfst nicht? Warum schläfst du denn? Wisst ihr, was Jesus sagt in dieser Stelle hier? In Markus 4, lest zu Hause das mal nach. Jesus schellt, also er hat ihn geschimpft. Er sagt, habt ihr keinen Glauben? Er sagt, er beschreibt ihr Verhalten mit dem Wort Verzagtheit. Ihr seid verzagt. Das heißt, ich muss noch gar nicht mal vordergründig ein verzagter Mensch sein. Aber in Schwierigkeiten wird es genau deutlich, was in meinem Innern ist. Dass es doch eine ganze Menge Verzagtheit da ist, eine Art, wie ich reagiere, eine Art, wie ich mich verhalte. Schaut mal, wie die Situation sich verändert, nachdem der Geist Gottes kommt. Es ist so, dass nach Pfingsten war alles völlig anders. Der Sanhedrin verbot den Aposteln jede Äußerung im Namen Jesu. Und wisst ihr, wie diese diese Apostel darauf reagieren. Sie sagen in Apostelgeschichte 4, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr selbst. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Vorher sind sie gerannt um ihr Leben bei der Kreuzigung. Vorher hatten sie Angst. Und als der Geist Gottes da war, plötzlich, die machen ihn Druck und sie sagen, ihr könnt Druck machen, wie ihr wollt. Wir können nicht davon schweigen. Es hat sich verändert. Diese Verzagtheit hat sich in eine Leidenschaft verändert, in eine Kraft, die unglaublich war. Später standen diese Jünger erneut vor dem Sanhedrin, weil sie sich nicht an das Verbot gehalten hatten. Und wisst ihr, was sie dann antworten, als sie darauf angesprochen werden? Petrus und der Apostel aber antworteten in Apostelgeschichte 5 und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus aufgeweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Und sie bekennen, bezeugen Jesus. Und daraufhin wurden beide ausgepeitscht und schließlich freigelassen. Und wisst ihr, was in der Bibel dann steht? Sie gingen davon und priesen und lobten Gott voller Freude, dass sie es würdig waren, für Gott ein Stück weit zu leiden. Sind schon ganz andere Leute, oder? Die Verzagtheit ist gewichen. Da ist der Geist eingezogen. Der Heilige Geist ist in ihr Leben eingezogen. Da war, wo Niedergeschlagenheit war, ist Zuversicht gekommen. Wo Verwirrtheit war, ist geistlicher Durchblick gekommen. Wo Verzagtheit war, ist bewundernswerter Mut geworden. Die Bibel, liebe Zuhörer, sagt, wenn ich den Heiligen Geist in meinem Herzen zu einer hellen Flamme leuchten habe, das heißt, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen brennt, dann verändert sich etwas. Und zwar die Kraft, die Liebe und meine Besonnenheit. Diese drei Dinge, sagt Apostel Paulus, darfst du nie vergessen. Das sind die Dinge, die gegen die Verzagtheit eigentlich stehen. Nehmen wir einfach mal den Geist der Kraft. Was bedeutet das, den Geist der Kraft zu haben? Im Grundtext steht hier das griechische Wort Dynamis. Einige Fremdwörter sind davon abgeleitet. Dynamo, Dynamik. Die Kraft des Heiligen Geistes setzt etwas in Bewegung. Immer wenn es mit dem Heiligen Geist geht, da heißt es, und das Wort verbreitete sich, vermehrte sich, wuchs, lief, hinzugetan. Das sind Dinge, die der Heilige Geist macht. Das sind nicht Dinge, die wir selbst machen können, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben macht, wo er Bewegung erzeugt. Der Heilige Geist ist Gottes ausströmende Kraft. Der Heilige Geist ist auch das Mittel, durch das das Universum hervorgebracht und gestaltet hat. Der Heilige Geist ist die Kraft, mit der aus dem leblosen Körper Leben entsteht. Der Heilige Geist ist die Kraft, durch die Lahme auf Wunderweise wieder gesund wurden, Blinde wieder sehen, Tauben wieder hörten und Tote zum Leben erweckt wurden. Wenn wir diese Kraft besitzen, bedeutet das jedoch nicht, dass wir gegen menschliche Ängste und Entmutigungen gefeit sind. Paulus erklärt, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Die Apostel erläuterten weiter, von allen Seiten werden wir in Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Menschen sind immer noch wir selbst mit allen unseren Schwächen und Ängsten, doch wir sind nun an die Energiequelle des Universums angeschlossen. Wisst ihr, die ersten Christen wurden als Menschen des Weges bezeichnet. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, denn ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Das Besondere an dieser Situation ist, liebe Zuhörer, die Kraft, die Gott uns gibt, hat etwas sehr Wichtiges. Das heißt, wenn wir diesen Auftrag, den er uns gegeben hat, wirklich erfüllen, da wird die Kraft als erstes sichtbar. Nicht da, wo wir vielleicht diese Kraft denken, hier brauchen wir diese Kraft. Gott sagt, den Auftrag zu erfüllen. Sie bekamen Kraft und sie gingen und verkündigten das Evangelium. Römer 8, Vers 14 steht, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind die Kinder Gottes. Wisst ihr, liebe Geschwister, Petrus hat das in seinem Leben sehr schmerzhaft erlebt, wenn er versuchte, etwas aus seiner eigenen Kraft zu tun. Kennt ihr das, aus seiner eigenen Kraft etwas zu tun für Gott und dann schmerzlich zu erfahren, dass es einfach schief geht, dass es einfach, könnt ihr euch an solche Erlebnisse, ich kenne viele solcher Erlebnisse, wo ich das aus eigener Kraft machen wollte und dann sagen, gucken wir zurück und sagen, aber ich wollte doch nur das Beste, aber ich wollte doch das und eigentlich sollte das dabei herausspringen und es ist alles komplett anders, es ist alles verworren, es ist alles Chaos. Petrus hat das erlebt. Er hat gesagt, Herr, ich werde für dich da sein, in seiner eigenen Kraft. Und jetzt, als er ganz am Boden liegt, da spricht Jesus ihn an und als er dann quasi diese Kraft bekommt, dann fängt er ein neues Leben an. Wisst ihr, es ist ein Geist der Liebe. Es ist ein Geist der Liebe. Liebe ist das Herzstück des Wesens Gottes. Liebe war die Triebfeder zur Erlösung. Und diesen Heiligen Geist, der bewirkt in uns Liebe. In Römer 5, Vers 5 steht es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wisst ihr, in 1. Johannes steht, die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Verzagtheit aus. Hier habe ich das wieder, wo wir uns das vor Augen führen können. Entweder Verzagtheit oder Leidenschaft oder Liebe. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch das, diese Liebe persönlich, habe ich in meinem Leben erlebt. Deshalb stehe ich hier. Unser Jüngster, der Philipp, der ist jetzt 10 Jahre alt. Ihr kennt ihn alle, ich habe schon viel davon erzählt. Aber irgendwie ist gerade vor 10 Jahren in meinem Leben etwas erneuert worden. Ich muss ehrlich sagen, da war eigentlich mein Geburtstag. Nicht nur mein Philipp. Nicht der Jüngste, sondern mein eigener Geburtstag auch. Weil ich habe erlebt, dass die Kraft Gottes durch mein Leben geflossen ist. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin so hineingewachsen in diese ganze Geschichte. Und ich habe eigentlich mein Leben gelebt mit meiner eigenen Kraft. Ich habe immer gedacht, wenn ich für Gott etwas tue, dann ist er zufrieden mit mir. Und wenn ich gute Lieder mache, wenn ich gute Predigten abliefere, wenn ich das und das mache, dann ist Gott mit mir zufrieden. Dann haben die Geschwister gesagt, nur der Peter, der ist sehr, nur jetzt, das ist unser Peter. Und ich war dann so glücklich, ich wusste, wow, du bist ein guter Christ. Ich habe mich versucht, mit meiner eigenen Kraft die Liebe Gottes zu verdienen. Und ich sehe, dass heute bei vielen Christen genau diese Situation, mit der eigenen Kraft versuchen sie, die Liebe bei Gott zu verdienen. Und dann haben sie mal Power, dann kommen sie und helfen mit und machen und dann sind sie wieder ausgepowert und dann ziehen sie sich wieder komplett zurück. Wisst ihr, an dem Punkt, wo ich einfach am Boden meines Lebens war, wo ich Gott nicht verstanden habe, warum er dies und jenes in meinem Leben zugelassen hat. Warum er das und das gemacht hat. Da ist etwas entstanden in dem Moment, wo ich Gottes Hand ergriffen habe, wo ich mich vor ihm gedemütigt habe, gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, was du mit meinem Leben vorhast, aber ich möchte mich heute nochmal ganz neu dir hingeben. Da ist etwas passiert, da ist die Liebe Gottes in mein Herz geflossen, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß bis heute nicht, wie das eigentlich war. Ich weiß nur, ich habe geheult 2 Monate lang. 2 Monate habe ich geheult. Und die Geschwister haben gesagt, oh, der Peter hat Schwierigkeiten, er hat einen behinderten Jungen gekriegt. Und ich hatte nicht deswegen geheult. Kennt ihr das Gefühl, wenn man von der Liebe Gottes erfüllt wird? Wenn es dich durchspült? Wenn es deine ganze Verzagtheit aus deinem Herzen herausgießt? Wenn es deine ganzen Verletzungen wegschwemmen, dass du kaum gucken kannst? Da habe ich gesessen und habe gesagt, boah, ich bin verletzt, ich bin das, ich bin jenes und ich werde das alles noch klären und ich werde und plötzlich trifft es dich, dass die Liebe Gottes dein Herz durchspült und du kannst kaum gucken. Ich habe gesagt, Gott, nimm du mein Leben in die Hand. Viele Bibelschüler kommen zu mir und sagen, Peter, woher hast du diese Adressen alle? dass du zu den Gemeinden fährst und dort evangelisierst oder Vorträge machst. Ich sage, ich habe keine Ahnung, fragt meinen Manager. Gott weiß es. Er ist mein Manager. Ich habe gesagt, Gott, du musst mein Leben in die Hand nehmen. Du musst etwas in meinem Leben tun. Und immer wieder, liebe Zuhörer, immer wieder, wenn ich am Boden liege, wenn die Verzagtheit in meinem Herzen wieder Platz nimmt, wenn ich mit meiner Kraft wieder am Boden bin, dann weiß ich, es gibt nur einen Weg. Ich muss mich hinsetzen und sagen, Gott, ich will warten, bis deine Liebe mich wieder erfüllt. Dann kann ich wieder weitermachen. Dann habe ich diese Kraft. Nicht aus eigener Kraft. Wisst ihr, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit, Verzagtheit. Das ist das Gegenteil von Liebe. Und Jesus hat darüber gesprochen. Er hat in Matthäus 24 ganz deutlich gesagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt von der sogenannten Zeit, der letzten Zeit, in der wir eigentlich leben, wird die Liebe der meisten erkalten. Wisst ihr, was das bedeutet? Wird die Verzagtheit bei allen Christen zunehmen. Und dann müssen wir darüber reden. Und dann müssen wir Entscheidungen treffen. Dann müssen wir zu Gott kommen. Über uns rollt eine geistliche Erkältungswelle. Das dritte, von dem Apostel Paulus spricht, ist Besonnenheit. Ich finde es interessant, vom Geist Gottes als Besonnenheit. Interessantes Wort. Im griechischen Wort, Grundtext heißt es, ich kann das nicht aussprechen, so viel, das bedeutet so viel wie gesunder Verstand, Klugheit, richtige Erkenntnis, Seelenruhe, Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Mäßigung, Sittsamkeit, Anstand, Bescheidenheit. Wichtig ist, dass es hier um das Gegenteil von Verzagtheit geht. Besonnenheit ist die Fähigkeit, eine Situation richtig einzuschätzen. Oh, dafür danke ich Gott. Der Geist Gottes ist ein Geist, der dir hilft, eine Situation richtig einzuschätzen. Er treibt dich nicht in eine Sphäre, wo du nur noch high bist. Nein. Es ist schon interessant, dass der Heilige Geist kein Geist der Ekstase ist, auf der aufgepuschten Gefühle ist, sondern ein Geist der Besonnenheit ist. Nicht wahr? Jemand sagte mal, Besonnenheit ist das Gefühl der Zuversicht, das man hat, bevor man die Situation versteht. Da bist du noch in diesem ganzen Chaos deiner Gefühle und du verstehst die Welt nicht mehr, du verstehst Gott nicht mehr, du verstehst die ganze Situation nicht mehr, warum Gott das zugelassen hat und du hast eine Zuversicht. Das ist der Heilige Geist. Und wenn es dir daran mangelt, dann solltest du um den Heiligen Geist beten heute, dass er dein Herz erfüllt. Dass du diese Zuversicht bekommst, trotz des Nichtverstehens von Situationen in deinem Leben. Paulus und Silas sind ein Beispiel dafür. Sie haben für Gott gelebt, sie haben evangelisiert und werden dafür in diesem Block gefangen genommen. Und anstatt in der Evangelisation zu arbeiten, sind sie dort im Gefängnis. Aber was tun sie? In eigener Kraft? Ich kann schon nicht mehr hören, liebe Geschwister, ich kann schon nicht mehr hören. Christen sollten immer die Feinde lieben. Christen sollten immer froh und dankbar sein, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Christen sollten immer, nein. Christen sollten den Geist der Besonnenheit in sich tragen. Dann kommen diese Dinge zum Vorschein. Nicht aus eigener Kraft, nicht durch Zusammenreißen. Besonnenheit ist die vom Heiligen Geist herausgeschenkte Ruhe und Gelassenheit zu klarem, vollmächtigem Handeln in einer bestimmten Lage. Wisst ihr, auf das rechte Maß kommt es an bei Besonnenheit. Das ist der Geist des rechten Maßes, ein sehr wertvoller Geist. Ja, es gibt bei fast allem ein zu viel und ein zu wenig. Zu viel Mut ist Übermut, ist gefährlich. Zu viel Vorsicht ist Zaghaftigkeit, damit bringt man nichts zustande. Wisst ihr, in Jesaja 35, 4 steht, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben. Und es ist für mich sehr wichtig, dein Herz heute Abend anzusprechen. Wenn du spürst eine Verzagtheit, dann reagiere darauf heute. Reagiere auf diese Verzagtheit, in deinem Herzen. Jesus sagte, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Warum ist es wichtig, dass wir diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in unseren Herzen tragen, gegen diese Verzagtheit? Nicht nur für uns selber ist das wichtig. Wisst ihr, Apostel Paulus erinnert seinen Mitarbeiter auch wieder, den Timotheus, an eine bestimmte Situation. Und er sagt, ich nenne das die zweifache Erinnerung von Paulus. Er sagt in 2. Timotheus 1, 5 und 6, denn ich erinnere mich, sagt er, des ungeheuchelten Glaubens, der zunächst, sagt er, in deiner Großmutter Lois war, dann in deiner Mutter Eunike. Ich kann nicht versichern, dass das die richtigen Fotos sind für diese Leute. Und danach in dir, Timotheus, sagt er, ich erinnere mich an diese, deine Großmutter, Mutter, du. Und jetzt sagt er etwas Wertvolles. Jetzt sagt er, und um deshalben, um dieser Ursache willen, erinnere ich dich, lieber Timotheus, sagt er. Ich erinnere mich an deine Großmutter, an deine Mutter und an dich. Und um dieser Ursache willen erinnere ich dich, lieber Timotheus. An was will er ihn erinnern? Dass du die Gnadengabe Gottes, den Heiligen Geist, anfachen, die in dir ist. Dass er zu einer hellen Flamme wird in dir. Ich erinnere dich. Warum erinnert ihr ihn daran? Damit diese Spur weitergeht in deine Kinder. Gestern haben wir darüber gesprochen, über Vater und Sohn und so weiter. Damit dieser Geist auch in deinen Kindern weiterlebt, ist es unglaublich wichtig, dass du leidenschaftlich lebst für Jesus. Und ich muss euch ehrlich sagen, als meine Kinder schiefe Wege gingen, da habe ich mich sehr viel Sorgen gemacht. Jeder Vater kennt das. Als sie gesagt haben, mit eurer Gemeinde will ich nichts zu tun haben. Mit euch Russlanddeutschen. So sind alle heute in der Gemeinde. Für mich war es sehr wichtig, mich noch viel mehr der Leidenschaft für Gott hinzugeben und das tun, was Gott wichtig ist. Apostel Paulus sagt, ich erinnere dich, dass du leidenschaftlich lebst. Egal, was für schwierige Wege deine Kinder gehen oder auch, dass du leidenschaftlich lebst. Und das Schönste für mich, das schönste Geschenk, wenn meine Tochter heute zu mir kommt und sagt, Papa, mir ist die Leidenschaft zu dir so wichtig, weißt du? Die ist mir sogar wichtiger als, glaube ich, keinem ist das so wichtig wie mir. Oh, denke ich, preis den Herrn. Wenn das, wovon du lebst, überzeugt bist, auch in deinen Kindern weiterlebt, das ist das Größte. Apostel Paulus sagt, lass diese glühende Kohle, es ist der Heilige Geist, ist in deinem Herzen. Aber er glüht vielleicht unter viel Asche und viel Kohle, da ist etwas zugeschüttet. Und da macht sich die Verzagtheit breit. Aber es ist so entscheidend, dass das wieder zu einer hellen Flamme entfacht wird. Das ist ein zusammengesetztes Wort, Anazoporien. Empor und Feuer anfachen, entflammen, ist am besten zu übersetzen mit wieder zur hellen Flamme entfachen. Im Grunde liegt das Bild vom Feuer, das unter der Asche glüht und nun wieder zur hellen Flamme entfacht werden soll. Die Bibel schrift uns zu und sagt, seid brennend im Geist. Im Geist der Kraft, der Bewegung, der Liebe, des Antriebs, der Besonnenheit. Und dass die Verzagtheit abnimmt. Wie kann die glühende Asche zu einem Feuer werden? Eine wichtige Eigenschaft des Holzfeuers ist, dass es von Zeit zu Zeit angefacht werden muss. Andernfalls bildet sich eine Aschenschicht, das Feuer wird schwächer und die abgegebene Wärme lässt nach. Wenn die Kohle aber so lange durchgemischt wird, bis Aschenschicht abfällt und der Sauerstoff bis ins Innerste der Kohle gelangen kann, dann ist es oft möglich, wieder ein lodernes Feuer zu entfachen. Paulus erinnert Timotheus, dass Gottes Heiliger Geist keine Gabe ist, die man vernachlässigen oder ignorieren sollte. Sie muss regelmäßig angefacht werden, damit sie so funktioniert, wie sie soll. Das Feuer braucht neue Nahrung. Es braucht neue Nahrung. Vielleicht ist heute Abend der Punkt zu sagen, mein Feuer für Gott braucht neue Nahrung. Es braucht, muss nachgelegt werden. Die Asche muss runter, die muss weg. Diese Verzagtheit, die sich drüber gelegt hat, denn das Feuer zugemacht hat, sie muss verschwinden, da muss wieder Luft hin, da muss wieder neue Nahrung ran. Wisst ihr, was Gott sich wünscht? Dass dein Herz wie eine Flamme ist und dass es brennt und dass es einfach immer größer wird. Dass dieses brennende Herz immer mehr Teile deines Lebens erreicht und dass immer weniger Verzagtheit dort Platz hat. Je mehr dein Herz für Jesus leidenschaftlich brennt, desto weniger Platz ist für Verzagtheit. Wisst ihr aber, was die gängige Situation ist im Leben eines Christen? Ist die Situation, dass ich mich einfach irgendwann mal für Gott entschieden habe und Tag für Tag wird dieses Herz einfach immer kleiner, dieses brennende Herz. Und oft sagen Menschen, ist genau das meine Situation. Was übrig geblieben ist, ist einfach nur ein Rauch. Es ist kein Feuer mehr richtig da. Aber wisst ihr, was Gott sagt? Das ist mir sehr wichtig heute Abend. Ich werde den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich werde ihn nicht auslöschen. Ich möchte ihn nutzen, damit dort wieder das Feuer anfängt zu brennen. Ich möchte das so machen, wie auch bei den anderen Abenden. Ich möchte euch zum Treffpunkt Kreuz einladen. Mit einem ganz besonderen Ziel. Setz heute Abend ein Zeichen gegen Verzagtheit in deinem Herzen. Setz heute Abend ein Zeichen für Kraft, für Liebe und für Besonnenheit. Setz heute Abend ein Zeichen für den Heiligen Geist in deinem Innern. Für dich ganz persönlich, nicht vor Menschen. Leg endlich diese Menschenfurcht ab. Es ist egal, was die Menschen um dich herum denken. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Es geht um deine Beziehung zu Jesus. Eines Tages vor Gott wird dich niemand fragen, was glaubst du, was die anderen Menschen von dir gedacht haben. Gott wird für dich ganz persönlich fragen, welche Beziehung hattest du zu meinem Sohn Jesus? Und ich lade dazu ein. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart jetzt hier. Ich danke dir, wo du bist, gibt es keine Verzagtheit. Wo du der Herr bist, wo du dich wohlfühlst, wo du am Ruder bist, wo du einfach das Sagen hast, da gibt es keine Angst, da können wir geborgen sein uns in deiner Liebe und sicher sein, dass du einfach in deiner Liebe zu uns entgegenkommst, Herr. Danke für die Geschwister, die diese Entscheidung für sich persönlich getroffen haben. Ich bitte dich, Herr Jesus, ganz herzlich, dass du den Geist, der verzagt hat, aus ihrem Herzen nimmst, jetzt in diesem Augenblick. Dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, Herr, den Geist der Kraft. Oh, Herr Jesus, wir brauchen diese Kraft, Herr. So oft mühen wir uns selber ab, versuchen verkrampft etwas auf die Beine zu stellen, nach deinen Geboten zu leben. Wir wünschen uns deine Kraft, Herr. Diese Kraft, die so mächtig ist. Wir wünschen uns die Liebe von dir, Herr. Wir wünschen diese Besonnenheit, die Situationen richtig einzuschätzen. So oft haben wir so eine falsche Wahrnehmung, Herr. Wir brauchen deine Kraft, deinen Geist der Besonnenheit. Herr Jesus, erfülle die Geschwister mit diesem Geist, Herr. Und lass niemand rausgehen, der diesen Geist, der verzagt hat, in seinem Herzen noch hat, Herr. Das ist mein persönlicher Wunsch. Danke, Herr, dass du hier bist und dass du wirkst, Herr. Dir die Ehre für alles. Lob und Anbetung. Amen. Nimm bitte Platz.